Hallo, schön, dass du da bist beim Pferdogs Podcast. Ich bin Tine, Trainerin und Verhaltensberaterin für Hunde und ihre Menschen und ich habe mich spezialisiert auf Trennungsstress und Begegnungstraining online und in Regensburg. In der heutigen Folge wollte ich eigentlich mit Christian über Problemhunde sprechen und zwar konkret darüber, welchen Einfluss du als Hundehalterin auf das Problemhunddasein deines Hundes haben könntest. Aber da Christian und seine Frau Lisa mit ihrem Hund Hermann auch eine ganz besondere Geschichte haben und auch vor ein paar Jahren bei mir im Training waren, haben wir uns erstmal ordentlich verquatscht. Wenn du also direkt zum Thema Problemhund skippen möchtest, dann kannst du einfach bis Minute 45 vorspulen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christian.
Tina, hi.
Schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz vor. Ich habe mir die Vorstellungsrunde ein bisschen anders überlegt als sonst. Und zwar möchte ich vor allem am Anfang gleich mal erwähnen, warum ich dich eigentlich gerne in meinem Podcast haben möchte. Wir kennen uns von vor längerer Zeit. Du warst mal bei mir im Training mit deinem Hund Hermann. Und was mir sehr aufgefallen ist, ist, wie reflektiert du bist. Das war sehr, sehr praktisch fürs Training, dass du wirklich ziemlich gut wahrnehmen kannst, was dein eigenes Verhalten betrifft, was Hermanns Verhalten betrifft. Du kannst gut beobachten, reflektieren und du bist vor allem gut im Strukturieren. Wir haben ja dann auch so eine kleine Business-Idee noch zusammen gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, unsere kleine App-Idee. Und auch da, auch wenn wir es nicht weiter verfolgt haben, aber ist mir sehr aufgefallen, wie strukturiert du denkst. Und was mir eben besonders auch im Training noch aufgefallen ist und was ich jetzt auch für den Podcast einfach total toll finde, ist, dass du einfach sehr, sehr empathisch bist. Und das passt mit deiner Reflexionsfähigkeit sehr gut zusammen, weil du nämlich dadurch immer wieder den Blick auf die Bedürfnisse von Hermann wenden kannst, wahrscheinlich auch auf deine eigenen Bedürfnisse. Und deshalb freue ich mich total, dass du heute hier bist. Das wäre es schon von meiner Seite bezüglich der Vorstellung. Und ich würde gern von dir wissen, ob es noch etwas gibt, von dem du denkst, dass das wichtig wäre, für die Leute über dich zu wissen. Und dann wüsste ich auch gern noch, warum du dich eigentlich mit Hermann für bedürfnisorientiertes Training entschieden hast.
Ja, cool. Tine, wow, das hört sich, also vielen Dank, das hört sich für mich, was du jetzt über mich gesagt hast, sehr, sehr, sehr positiv an. Ich will ja gar nicht sagen, dass davon nicht alles stimmen würde oder Teile davon nicht stimmen. Ja, in der Realität wird so ein Mix sein. Ja, trotzdem nochmal danke für die Rückmeldung. Was ist über mich noch wichtig zu wissen? Also ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass diese ganze Sache mit Hermann ja ganz und gar nicht mit mir alleine läuft, sondern mit meiner Frau Lisa zusammen, die ja, ja, ich glaube, jetzt müssen wir nicht über Prozente diskutieren, aber die mindestens die Hälfte der Arbeit oder des gemeinsamen Arbeitens mit Hermann macht oder der Betreuung von Hermann, also die zweite gleichwertige Bezugsperson für Hermann auf jeden Fall ist. Und was ist noch wichtig über mich zu wissen? Also genau, dass ich das nicht alleine mache. Ja, und vielleicht ist es gar nicht so doof, über mich noch zu wissen, dass ich im normalen Leben oder im Alltag mit Menschen arbeite, ne? Also ich bin Sozialpädagoge und ich glaube, das hat vielleicht auch mit den Dingen zu tun, die du am Anfang so über mich gesagt hast. Genau, und dann ging es ja um die große Frage, ja, wie bin ich zu diesem bedürfnisorientierten Training von Hermann gekommen? Das wird jetzt eine große Runde, glaube ich.
Dann schränke ich es mal für dich ein. Ich wüsste vor allem gern zum Beispiel moralische Gründe dahinter. Also warum dieses Training und nicht anderes? Gar nicht unbedingt vielleicht die Entwicklung, wo du zuerst mal einen Blogartikel gelesen hast oder so, sondern warum das für dich vielleicht moralisch eine Entscheidung ist oder weil du es vielleicht einfach für effektiv hältst. So in diese Richtung geht es die Frage.
Ich glaube, ich mach dann die kleine große Runde, weil ich denke, das wird dann noch mal ein bisschen deutlicher, wieso wir dann am Schluss letztendlich auch bei dir gelandet sind. Wobei wir haben ja jetzt gar nicht nach dir im Speziellen gesucht, sondern du wurdest es, wo wir jetzt spätestens als wir dich kennengelernt haben, sehr glücklich damit waren, dass du das warst. Also die Runde startet halt an der an der Stelle, also die startet eigentlich genau am 1.1.2018. Da ist Hermann bei uns eingezogen. Und Hermann kam, ja, vielleicht für so potenziell schwierige Entwicklung typisch über so eine eBay-Kleinanzeigen-Geschichte zu uns, kam aus Leipzig und ja, viele Dinge, die wir am Anfang gemacht haben und uns im Laufe der Zeit, über die Jahre, ne, der ist ja jetzt schon 5,5 Jahre bei uns, die wir uns dann immer gemacht haben, wie hätten wir es besser angestellt, also auch so Geschichten wie, wir sind am 1. Januar hingefahren, haben ihn das erste Mal live gesehen, ihn direkt mitgenommen, ja, genau, und da sind wir halt dann gestartet. Sowohl Lisa als auch ich hatten vorher schon einen Hund. Also ich hatte einen Flatty von Welpen an. Lisa hatte so einen Staff-Mastino-Mix, also eigentlich so ähnlich groß wie Hermann. Sah ihm auch relativ ähnlich, erstaunlicherweise. Und ich würde sagen, wir hatten am Anfang gedacht, dass wir eigentlich eine Idee haben, wie mit Hunden umzugehen ist. Und Hermann kam zu uns, ist bei uns eingezogen und da in den ersten Tagen dachten wir immer noch, trotz so ein paar Hinweisen wie, der ist jetzt aber schwierig, wenn er andere Hunde sieht oder der ist schwierig, wenn er Kinder sieht oder, also diese Geschichten, da ist es schwierig, die wurden immer häufiger. Genau, und am Anfang dachten wir halt noch, dass wir mit Hermann so umgehen können wie mit den anderen Hunden. Ja, im Sinne von, der tut was, wir belohnen ihn dafür, dann hat er es verstanden und dann wird das immer mehr und wird immer leichter. Und wir hatten irgendwie so keine Idee, wie wir den Ansatz bei Hermann hinkriegen, weil der gefühlt so sich nicht die Bohne für uns interessiert hat, an der Leine durch die Gegend gezogen hat, immer wieder völlig ausgerastet ist und durch die Gegend gesprungen ist, an der Leine gezogen hat. Ja, und waren da irgendwie so ein bisschen konsterniert, waren aber erst immer noch ganz guter Dinge. Also ich glaube, so unsere grundsätzliche Haltung war auch immer so, ne, wenn wir ein Verhalten, was wir gut finden, bei dem Hund positiv bestärken, dann ist das genau der richtige Weg. Wir wollen nicht strafen und haben das so gemacht und hatten so das Gefühl, ja, trotzdem kommen wir bei Hermann irgendwie nicht weiter. Also so ein wirklich völlig anderer Charakter. Und um das jetzt, also grundsätzlich war unsere Haltung ja sowieso schon so, dass wir möglichst ohne Strafe arbeiten wollen, dass wir kooperativ mit dem Hund umgehen wollen. Das kam so ein bisschen ins Wanken über die Monate einfach. Ich glaube, wir hatten eine TSD-Trainerin, die uns empfohlen wurde. Ich glaube sogar damals von dir. Ich glaube, Lisa hatte eine Mail geschrieben, nochmal damals bei deinem Angestelltenverhältnis, was da gelandet ist. Und du hast es beantwortet und wir hatten hier, wir leben halt im Saarland und haben da auch eine Trainerin gefunden, die uns da gut begleitet hat und haben das sehr, sehr lange gemacht. Und ich fand das ganz spannend, dass Lisa hat halt im Hintergrund ganz viel diese Hundebegegnungen gemacht. Und ich weiß, es gab so eine Situation, wo wir auf einen Hund getroffen sind. Ich habe den schon von Weitem gesehen und war schon total nervös, hat Hermann an der Leine und dachte so, oh Gott, was passiert denn jetzt gleich? Und Lisa so, nee, ist überhaupt gar kein Problem. Ich dachte echt, nee, die veräppelt mich doch hier. Jetzt geht's gleich wieder los und jetzt wird's total stressig. Und wir sind immer näher gekommen. Und Hermann hat nicht so reagiert, wie ich das vermutet habe. Wir waren ganz nah dran und dachte ich, oh Gott, und jetzt, die letzten 3 Schritte, jetzt wird's eine Katastrophe. Nee, ganz cool ist er dahin, hat den irgendwie erkannt, an ihm geschnüffelt, die sind dann zusammen weiter. Da war ich völlig von den Socken. Also es war einfach so auch ein erstes Erfolgserlebnis mit genau diesem Training, ne, langsames Annähern. Ja, und also diese Geschichten haben funktioniert und trotzdem hat es im Alltag irgendwie nicht funktioniert. Und also ich glaube, die erste Trainerin hatten wir so nach ein paar Monaten, hatten wir die kontaktiert. Lisa ist über ein Jahr bestimmt alle 2 Wochen dahin. Die haben Begegnungstrainings gemacht und so. Und dann hatten wir trotzdem so das Gefühl, ja, was machen wir jetzt mit der Geschichte? Wir wohnen direkt gegenüber von der Grundschule. Wir gehen aus der Tür raus, Hermann sieht die Kinder, es ist schon wieder total schwierig, schon wieder total stressig, sieht andere Hunde auf dem Spaziergang, die wir noch nicht gekannt haben, ne? Wann klickt's denn bei Hermann, dass er irgendwie mal umschaltet und verallgemeinert? Also ich glaube, wir waren einfach so gestresst auf Dauer und so ratlos, wie es weitergehen könnte, dass wir sozusagen, ich glaube Anfang 2020, ne, das war jetzt 2 Jahre, nachdem Hermann bei uns eingezogen ist, und wir hatten zwischendrin ein Haus gekauft und viel renoviert, und dann haben wir einfach auch nicht so ganz konsequent weiter arbeiten können mit diesem Training, oder ich sag mal, die Priorität war eine andere, hätten wir bestimmt auch können, aber haben wir einfach nicht geschafft. Dann sind wir auf die dunkle Seite gewechselt. So würde ich das jetzt mal nennen.
Ja, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ich weiß noch, dass ihr da, dass auch du, also ich erinnere mich noch an unser erstes Treffen, dass da auch die Frage noch relativ offen war. Ihr hattet euch schon längst fürs bedürfnisorientierte Training mit mir dann auch entschieden, aber es war noch so dieses Gefühl, okay, wir merken jetzt, wir sind damit nicht vorangekommen, aber wir dachten irgendwie, vielleicht müsste man doch noch mal anders an das Thema ran. Da würde es mich jetzt total interessieren, auch wenn wir total ausufern, aber ich finde es super spannend, wie du das damals wahrgenommen hast, weil du gerade sagst, ihr seid auf die dunkle Seite gewechselt, kurzzeitig.
Ja, genau, also 3 Monate waren das oder vielleicht auch 4, noch so ein bisschen mit Anschlussgeschichten. Ich habe schon am Anfang, also vorneweg, mir ist das total wichtig, jetzt auch nochmal zu sagen, also ich werde da jetzt keine Namen nennen, bei wem wir waren. Das fände ich jetzt nicht fair, weil ich finde trotz allem, dass es die dunkle Seite war, dass das jetzt von meiner Haltung her so ist und dass ich auch denke, dass das für Hermann definitiv keine schöne Zeit war. Also ich bin da total dankbar, dass wir mit Hermann trotzdem einen Hund haben, der enorm viel uns verziehen hat und nicht nachtragend ist. Das ist echt toll. Und die Leute, die das gemacht haben, die haben das aus innerer Überzeugung gemacht, weil sie dachten, das ist das Richtige. Da denk ich nach wie vor genauso drüber. Und wie die das gemacht haben, das war wirklich hochprofessionell und auch sehr, also die haben sich wirklich sehr gut um uns gekümmert. Die spannende Geschichte war halt, also ich hatte halt am Anfang so ein Infogespräch und habe halt gesagt, wie ich eigentlich arbeiten will, ne? Und das Einzige, was mir tatsächlich im Nachhinein nicht gut gefallen hat, war halt, dass sie natürlich einen Überblick hatten und gehört haben, wie ich eigentlich arbeiten will und wie nicht. Und es war eher so ein bisschen verharmlosend, ne? Also sowas wie, ja, wenn der nicht spurt, also das funktioniert schon ganz häufig, wenn man dann mit einer Tempotaschentuchpackung nach dem wirft und dann ist er schon so beeindruckt, da braucht man gar nicht mehr, normalerweise.
Es gibt ja noch so Begriffe wie, man muss dann einen Impuls geben und man kann körpersprachlich da einen Impuls setzen und solche Sachen. Das ist ja oftmals eine Verschönerung, Verharmlosung dessen, was eigentlich passiert.
Ja, wobei ich auch da nach wie vor denke, ne, es ist vielleicht bei denen noch nicht mal so die Verharmlosung oder ich weiß es nicht, ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt, es ist halt nicht meine Denke, es ist auch nicht meine Denke, mit Menschen irgendwie so umzugehen, dass ich irgendwie absichtlich versuche, die irgendwie bei mir in ein Programm zu ziehen. Ich kann mir das nach wie vor auch nicht vorstellen, vielleicht war es so, ich glaube es tatsächlich auch nicht, sondern es ist halt eine andere Welt und eine andere Denke, die für die absolut von Anfang bis Ende Sinn macht. Und dann haben wir uns trotz irgendwie Bedenken, also es war vielleicht auch doof damals, wir hatten so dieses Gespräch über die Bedenken, da war nur ich da, Lisa war da arbeiten, ne? Ich habe es ihr dann nochmal erzählt und wir haben uns vorher auch ausgetauscht, was uns wichtig ist. Vielleicht, wenn wir es zusammen gemacht hätten, vielleicht hätten wir am Anfang schon gesagt, nee, wollen wir lieber nicht. Wir sind dann da eingestiegen. Ja, und ich glaube, wir haben einfach nicht nette Dinge mit Hermann gemacht, ne? Und wir haben uns dabei auch nicht wohl gefühlt. Also das hat sich durchaus gesteigert. Und ich will auch sagen, ne, die ein oder andere Sache hat sozusagen funktioniert, ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel, nachdem wir das Haus renoviert hatten, haben wir noch ganz, ganz lange daran gearbeitet, dass wir unseren schönen Garten einzäunen. Das hat ewig lang gedauert, gut, aber das ist jetzt eher eine Sache von Untergrundbeschaffenheit bei uns im Garten. Jedenfalls haben wir jetzt eingezäunt und Hermann kann da laufen. So, und eine Geschichte am Anfang war ja, dass der nicht am Zaun pöbeln soll, weil wir links und rechts Nachbarn haben mit Hunden, die durchaus da auch im Garten sind, die einen bellen auch durchaus relativ viel und Hermann ist da schon ziemlich viel drauf eingestiegen und angesprungen. Und dann war halt die Geschichte, wie wir damit umgehen sollten, war halt mit Gießkannen nach Hermann werfen. Also ich weiß nicht, ob es noch daran liegt. Also ich glaube auch, dass ein Riesenteil davon ist, dass Hermann deutlich entspannter ist. Also das wäre schon enorm, ne? Wenn der jetzt nach der langen Zeit, wo er einfach genug Gelegenheit hatte und keine Gießkannen mehr geflogen sind, wenn er das dann immer noch deswegen machen würde, kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, der ist einfach nur gechillter, ne? Aber das hat, ich glaube, das war eine Sache, die hat dann schon Eindruck auf ihn gemacht. Ja, auch nicht nett, ne? Völlig logisch.
Ja, Strafe funktioniert ja, genau. Ne? Also wir behaupten ja im bedürfnisorientierten Bereich nicht, dass Strafe nicht funktioniert. Es müssen halt viele Dinge erfüllt sein. Es muss irgendwie zum genau richtigen Zeitpunkt kommen, in genau der richtigen Intensität. Man muss Glück haben, dass er nicht noch andere Sachen mit verknüpft. Und es kann ja total sein, dass er tatsächlich zufällig genau das verknüpft hat, was ihr wolltet, nämlich, dass er sich irgendwie erschrocken hat, als er gebellt hat und deshalb dieses Verhalten dann irgendwie gehemmt wurde. Macht's halt am Ende irgendwie moralisch immer noch nicht besser, aber dass es funktionieren kann, ist auf jeden Fall ein Ding. Mir wäre, also ich weiß, dass du das jetzt weißt, ich sage das nur noch mal für die ZuhörerInnen dazu, mir wäre das Risiko viel zu groß, dass die Wirkung, also davon abgesehen, dass ich es aus moralischen Gründen nicht machen würde, aber dass die Wirkung natürlich auch das Gegenteil sein könnte, nämlich dass er verknüpft, die da drüben bellen und auf mich fliegen Gießkannen, dann müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr drüber aufregen, sobald die das nächste Mal bellen. Aber dass es jetzt bei euch so ist und aktuell vor allem auch so ist, ist natürlich erstmal schön, unabhängig davon, wie ihr dazu gekommen seid.
Mit Sicherheit. Und heutzutage würde ich das auch so sehen, dass der, ich glaube, dass Hermann einfach ein totales Bedürfnis hat, so, okay, also ich nenne das jetzt mal, oder das ist ja schon von mir auch interpretiert dann, aber dass er einfach so ein totales Kontrollbedürfnis hat. Ja, aber das, wenn er das befriedigen kann, funktioniert es eigentlich ganz gut. Also der will jetzt total, wo das Wetter gut ist, auch wenn es nicht so gut ist, aber der will auf den Balkon und von da will er halt in die Gegend gucken. Das macht er einfach unheimlich gern. Ne? Also Hermann ist schon auch so ein Klotzer, glaube ich. Und wenn er aber die Gelegenheit kriegt zu klotzen und nicht weitergezogen wird oder so und im besten Fall, also das Weiterziehen ist ja manchmal in Anführungsstrichen nötig oder ihn weiter zu kriegen, sagen wir es mal so, wenn wir am Spazieren sind und da nähern sich andere, ne, so dass ich dann irgendwie schon versuche, die Distanz zu wahren, ne, dann, dass wir dann vom Weg runtergehen, wo die vorbeigehen oder so, und bei bestimmten Distanzen funktioniert das halt einfach besser, als wenn es zu eng wird. Und das ist halt auf dem Balkon auch so. Da sind halt die Dinge, die da vorbeilaufen, sind halt so weit weg, dass er gucken kann. Das ist dann okay. Ne? Manchmal schlägt er auch an, wenn dann ein Räder hinten am Hang hochläuft. Aber es passt, glaube ich, total gut. Also er darf das dann machen und es ist okay, ne? Wenn er einfach auch mal was sieht. Und dann ist der Stress auch direkt wieder weg.
Ich finde es schön, dass du das Kontrollbedürfnis so positiv auch beschreibst, denn es wird ja leider oft auch als was Negatives gesehen und ich finde es erstmal völlig natürlich, ne? Gerade bei Hunden, die ein bisschen unsicherer sind, taucht es ja üblicherweise noch verstärkt auf, dass sie noch mehr Dinge abchecken wollen, Dinge sehen wollen, Dinge abschnüffeln wollen, um sich einfach abzusichern, ne? Also dieses Kontrollbedürfnis eher so als, ich muss mich absichern, ich muss gucken, dass die Situation irgendwie okay ist. Und bei manchen ist es ja auch noch, kommt es ja auch noch rassebedingt dazu, dass sie vielleicht einfach wirklich gern den Überblick behalten und gerade so vom Balkon gucken. Das ist ja eigentlich fast ein Hobby, was einfach ein typisches Hundebedürfnis irgendwie befriedigt.
Hobby ist, glaube ich, ein sehr guter Begriff dafür. Genau. Also das ist einfach Hermanns Ding, ne? Da irgendwie zu liegen und zu gucken, findet er super. Und das funktioniert ja sogar, dass der. Also ich glaube, er liegt halt tatsächlich, obwohl das weiter weg ist, lieber oben auf dem Balkon, als dass er unten am Zaun rumsteht und da irgendwie rumpöbeln würde oder so. Sondern selbst, wir haben da so ein kleines Türchen, ne, wo er dann einfach liegen kann und wir sind in der Nähe oder sind auch mal im Garten, dann ist oben zu, oder wir sind auch mal im Garten und da ist oben auf. Und dann ist es trotzdem manchmal so, dann steht er oben und hat halt einen Reh gesehen, dann bellt er und dann bleibt er trotzdem oben stehen, anstatt halt jetzt runterzulaufen und nochmal 20 Meter näher zu kommen. Ne? Deshalb, ja, ich denke total, das ist irgendwie sein Bedürfnis. Das befriedigt er, erfüllt er. Und wenn er dann noch irgendwie von uns gelobt wird, so von wegen, hey, super, hast wieder was entdeckt, ist doch prima. So passt das ganz gut, ja.
Sehr schön. Wir waren gerade in eurer Reise noch bei den Gießkannen stecken geblieben. Wollen wir da noch weitermachen? Ja,
genau. Das Training, was wir damals gemacht haben, war auch ein Online-Training. Und letztendlich, ich glaube, es war auch so ein bisschen eine Timing-Geschichte, ne? Also damals bei ja, ich umschiff das immer so. Darf ich deinen vorherigen Arbeitgeber nennen?
Ich nehme an, dass du darauf ansprichst, ja, alten Arbeitgeber hast du gerade gesagt, genau, ich habe ja mal für Dogged Right gearbeitet. Ich glaube, dass das soweit bekannt ist. Mich stört's eigentlich nicht, wenn's erwähnt wird. Also ja, ich gehe damit nicht explizit nach außen, aber ich denke, du darfst es schon nennen.
Der Name, den man nicht nennen darf. Nee, genau, das war tatsächlich so. Es war einfach auch vielleicht unglückliches Timing, wobei ich ja denke, es hatte alles seinen Sinn. Wir sind halt in dieses dunkle Online-Training eingestiegen und bei Dogged Right gab es das, glaube ich, echt 2 Monate später oder so. Dann hätten wir das gemacht. Ne? Wir haben einfach gesucht, was können wir denn machen? Jo, sind da dabei gelandet. Also die Geschichte ging natürlich weiter. Die Sache mit den Gießkannen ist schon schlimm genug. Wir sind jetzt so, was wir Hermann angetan haben, weiß ich nicht, jetzt nicht irgendwie noch großartig viel schlimmer da aufgetreten. Also wobei, da gab's schon auch mal einen Klaps auf die Nase und so Geschichten. Ja, wirklich nicht schön. Ne? Uns ging's nicht gut dabei und der Gipfel war halt der, wobei ich auch noch mal betonen will, auch damals habe ich das so gesehen, die wollten uns unterstützen. Ne? Also wir haben alles mitgemacht und die Rückmeldung war auch, ja, ihr macht das super, das Timing ist super, ne? Ihr wisst, worauf es ankommt. Ja, und das Spannende war, es hat halt trotzdem im Alltag nichts verändert. Also ich glaube, dass Hermann einfach wenn er seine Sachen gemacht hat, stand er halt so neben sich, konnte er halt einfach nichts mehr aufnehmen. Ne? Er war halt einfach zu weit drin, anstatt halt zu sagen, ne, wir schauen, dass wir ihn raushalten aus den schlimmsten Geschichten und dann nur so weit gehen, wie er überhaupt noch reagieren kann. Nee, das war halt ganz oft eher drüber und natürlich genau in solche Situationen reingeführt, ne, wo er irgendwie anders reagieren sollte, als er wollte oder konnte vor allen Dingen. Das heißt, wir haben mittrainiert, haben vom Prinzip her alles gemacht, wie wir es sollten und trotzdem hat es unsere Probleme mit Hermann nicht gelöst. Und das war halt am Schluss so, weil es auch ganz viel mit Hermanns jagdlicher Ambition zu tun hat, war das dann halt am Schluss so, dass dann noch die Empfehlung kam, also offen formuliert, ne, wenn es mein Hund wäre, ich würde es jetzt noch mit einem Teletakt probieren. Und das war halt dann, wir haben halt dankend abgelehnt. Also wirklich danken, ne? Ich glaube, das war wirklich aus Sicht der Trainerin damals die Idee, ja, das wäre jetzt die letzte Geschichte und wenn die bestimmt 2, 3 Situationen im Teletakt und dann reicht so ungefähr und dann ist der Hund auch total entspannt und ihr habt ein total entspanntes Leben im Hund und das war für uns klar, okay, nee, also nein, da ist die Grenze absolut erreicht, machen wir nicht. Dann leben wir irgendwie anders damit, es muss andere Wege gehen, aber jetzt so offensichtlich einen Hund solche Schmerzen zuzufügen, da war für uns klar, nee, also der wird ja verrückt darüber, machen wir nicht.
Ja, das finde ich total spannend, dass ihr das geschafft habt, einerseits, weil ihr ja schon irgendwie drin wart und es gibt doch diesen, ich weiß jetzt nicht so richtig, wie das heißt, aber irgendwie so Investitionsbias oder so, dass wenn man schon viel reingesteckt hat, dass man dann auch eher noch den Schritt zu weit geht, den man so an sich von vornherein jetzt nicht gegangen wäre. Und da bin ich ja total froh für Hermann, dass ihr das noch so reflektieren konntet in dem Moment. Ich meine, ihr habt einander, deine Frau und du, und könnt da sicherlich euch auch gut drüber unterhalten. Aber da bin ich sehr froh, wenn du das jetzt so erzählst, dass es dann so gelaufen ist.
Ja. Und das Spannende ist ja, also ich weiß, was du meinst. Ich weiß das Wort auch nicht. Ich kenne das so ein bisschen. Die Amerikaner sagen dann to have skin in the game. Also so, dass es weh tut. Und dann geht man vielleicht noch ein Stück weiter, wenn man es investiert hat. Weiß ich, was du meinst. Wobei wir hätten ja noch in den Teletakt investieren müssen. Okay, gut. Blöder Witz an der Stelle. Nee, das war sowas. Über diese Monate hat sich das ja aufgebaut. Und es war dann irgendwie klar, also letztendlich glaube ich, wir haben es einfach deshalb nicht gemacht, weil es hieß ja immer, ja, man muss in der Regel ja nicht so weit gehen, ne? Wie die Geschichte mit dem Tempotaschentuch. Am Schluss war es der Teletakt und dann, ne, hat sie gesagt, ja, vielleicht reicht ja schon das erste Mal. Vielleicht muss man es auch 2 oder 3 Mal machen. Ja, oder es hätte vielleicht auch nicht mit dem Teletakt funktioniert. Ne? Und wenn es funktioniert hätte, also dann war für uns völlig klar, ja, okay, das heißt aber, am Schluss habe ich vielleicht irgendwie draußen einen Hund, der sich gar nicht mehr bewegt, weil er überhaupt nicht mehr weiß, was kann ich denn jetzt machen, bevor irgendwas passiert. Nee, also das war sowas von too much. Und das Spannende ist, wo wir gerade noch von Investments reden, das Training war definitiv auch nicht billiger. Also Es hat uns nicht zum Ergebnis gebracht. Wir haben viel Geld investiert und haben dann ja, und jetzt nochmal den Schlenker, ich glaube, 2 Monate später waren wir dann bei dir. Wenn überhaupt, vielleicht sogar einfach 4 Wochen später. Also das, witzigerweise ist während der letzten Wochen des Trainings, glaube ich, schon die Idee gereift, nee, das kann es nicht sein. Und wir schauen nochmal und dann wussten wir ja irgendwie, Dog It Right, oh, jetzt machen die auch online. Ja, super. Okay, jetzt machen wir es noch fertig. Schau mal, gibt's da irgendwie am Schluss noch irgendwie was Neues? Nee, okay, jetzt schauen wir, wie wir irgendwie bei Dog It Right einen Termin kriegen. Und dann kamst du und dann haben wir halt anders weitergearbeitet. Und das war einfach gut.
Da würde mich noch interessieren, wir schweifen zwar total ab, ich bin gespannt, ob wir noch zu unserem eigentlichen Thema kommen. Ich finde es aber einfach zu spannend, um es abzukürzen. Und zwar würde mich noch interessieren die Identitätsfrage, weil meine These ja ist, dass viele Menschen, die schon mal aversiv mit ihrem Hund gearbeitet haben, also irgendeine Form von Schreckreizen, Angstreizen angewendet haben, dass es für die besonders schwer ist, zum bedürfnisorientierten Training zu kommen, zum gewaltfreien Training, weil sie dafür zugeben müssten, dass das, was sie vorher mit ihrem Hund gemacht haben, für den sehr unangenehm war, dass sie vielleicht sogar dazu beigetragen haben, irgendwie die Bindung, die Beziehung zu beschädigen, dass der Hund vielleicht in bestimmten Situationen jetzt Angst hat. Du hast schon gesagt, Hermann hat euch viel verziehen. Aber wie ging das denn? Erinnerst du dich noch an Momente, wo du irgendwie vielleicht noch dran festgehalten hast, dass es doch wahrscheinlich richtig war? Oder war das dann durch diese Teletag-Geschichte so klar, dass ihr dann gut den Schwenk machen konntet, weil da eure Grenze war? Wie hat das mit eurer persönlichen Identität zusammengepasst, da so zu wechseln?
Ich glaube, das Erstaunliche ist eher, dass wir das andere Training gemacht haben. Also unsere Identität passt eher zum gewaltfreien Umgang. Und also so blöd sich das jetzt anhört, das war echt eine Timingfrage. Also wir haben uns, ja, ich glaube, das geht vielleicht vielen da draußen so, diese Geschichte am Schluss so verzweifelt zu sein, zu sagen, ja, also du hast es vorhin formuliert, ja, vielleicht braucht es ja doch das andere. Wir haben doch jetzt so viel irgendwie da probiert, vielleicht brauchst du doch das andere und es hat uns von Anfang an aber nicht gefallen, wie wir mit Hermann umgehen sollten. Ich sage jetzt nicht mussten, wir hätten uns ja jederzeit anders entscheiden können, aber wie wir mit ihm umgehen sollten und haben halt der Sache sozusagen eine Chance gegeben. Also wir wussten ja auch, oder was heißt wir wussten, aber die Idee ist ja schon, das kann ja, egal wie du es machst, das kann ja irgendwie nur funktionieren, wenn du es richtig machst. Also ich kann ja nicht, egal wie ich trainiere, sagen, ich probiere es mal aus und eigentlich mache ich es nur so halbherzig, dann funktioniert es nicht. Und wir haben das schon gesagt, wir lassen uns drauf ein, wir machen auch die Sachen, die wir nicht so toll finden mit ihm. Ja, ich muss jetzt nur gerade noch mal so ausatmen, weil mir ist jetzt noch mal so eine Übung eingefallen im Sinne von, was war das? Ihm ein Leckerli vor die Nase halten, wenn er es nehmen will, kriegt er einen Klaps auf die Nase. Und er darf es erst nehmen, wenn gesagt wird, so, jetzt darfst du. Ja, haben wir gemacht, ne? Schlimm, einfach schlimm. So, und also deshalb, wenn ich deine These, ich weiß nicht, ob ich deine These jetzt richtig verstanden habe, unsere Identität ist eher die wirklich zum gewaltfreien Training und bedürfnisorientierten Training. Und es hat einfach damals zeitlich nicht gepasst. Wir haben das andere gemacht, eigentlich gegen unsere Überzeugung mehr oder weniger, wollten es mitmachen, hatten keinen Erfolg und sind dann eher zurückgekehrt zur, ne, hellen Seite. Und dann haben wir halt trainiert und ich, also ja, das ist für mich ja so immer so ein bisschen die Frage, ne, was hat sich denn verändert? Und ich glaube, ganz viel hat Haltung damit zu tun und die, ich glaube, was ein ganz wichtiger Unterschied in der Haltung ist, ist halt dieses, wenn Hermann Dinge tut, die jetzt gerade auch für uns total stressig sind. Also vielleicht nochmal zu Hermann. Ich meine, du hast ein Bild im Kopf. Und
ich habe ein sehr schönes Bild im Kopf vor allem. Ja,
es ist ein schöner Hund, definitiv. Das da haben wir auch früher echt viel drüber gescherzt, so von wegen, wenn Hermann nicht so hübsch wäre, da hätten wir es schon längst aufgegeben. Und es ist so blöd, aber ich weiß nicht, also es hat ihn vielleicht nicht gerettet. Wir hätten es auch mit einem anderen Hund nicht gemacht. Wir haben Verantwortung übernommen und standen auch dazu. Und wir waren ja auch zu zweit und konnten ja auch uns ein bisschen abwechseln. Jetzt, wo wollte ich hin?
Du wolltest noch was zu ihm sagen, wahrscheinlich zu seinem Verhalten oder seinen Themen?
Also ich wollte noch mal sagen, ne, genau, Hermann hat ja 45 Kilo und Hermanns, also das körperlich Anstrengendste mit Hermann war halt, wenn er so ausgeflippt ist, dann hat er sich umgedreht, hat sich die lange Leine geschnappt. Also wir hatten so ein so eine 10 Meter Leine, das oder 57, die ich dann immer wieder abgeknotet habe, aber das war quasi ein Kletterseil, ne? Weil wir dachten, okay, braucht's auch echt was, was es aushält. Und er hat sich umgedreht, hat dieses Seil mit dem Maul geschnappt und hat dann gegen uns gezerrt. Aber ne, mit 45 Kilo und so in Rage, das war körperlich echt total fordernd. Ne? Für meine Frau noch ein bisschen mehr, die ist noch ein bisschen leichter als ich. Da war dann kilomäßig der Unterschied zwischen ihr und Hermann nicht mehr so groß. Das war halt total krass.
Und es war auch kein Spiel, ne? Das will ich nochmal, weil sich vielleicht jetzt ja ZuhörerInnen vorstellen, dass der Hund dann halt zerrt und Zerrspiel kennt man ja, aber das ist bei Hermann definitiv kein Spiel gewesen. Ich weiß nicht, ob er das Verhalten heute noch zeigt oder ob es nur damals war, aber kein Spiel, sondern wirklich aus einem absoluten Frust entstanden, oft vor allem in diesen Konfrontationen mit Jagdreizen. Und da ist dann eben auch die volle Power dahinter, wenn der 45-Kilo-Hund irgendwie seinen Frust ablassen muss, weil er nicht weiß, wie anders, dann hängt da echt schon ganz schönes Gewicht dran. Und da dann noch reinzukommen in diesen Tunnel, du hattest vorhin auch beschrieben, dass er dann eigentlich auch so neben sich steht, das ist schon nicht ohne.
Genau. Und dabei, und da ging es mir halt um die Haltungsänderung, also zu sagen, Hermann macht das nicht gegen uns. Also es ist keine persönliche Geschichte von Hermann gegen uns, so kann man es ja auch sehen, ne? So im Sinne von, Hermann macht uns das Leben ja auch zur Hölle, da kann Hermann ja auch mal ein bisschen leiden, wenn wir jetzt mehr an uns denken und so. Aus dieser Denke rauszukommen und halt die Bedürfnisse da hinten dran zu sehen, wieso reagiert Hermann manchmal so, ne, gefrustet, weil vielleicht Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wie können wir ihm da gerecht werden? Und dann ist es für beide Seiten gut, aber vor allen Dingen, er tut das nicht, weil er uns damit schaden will, sondern er hat gerade keine Alternative. Ne? Er weiß gerade nicht, wie er es anders machen könnte. Und das, denke ich, hilft viel, um da eine positive Haltung zu haben und zu sagen, ja, okay, dann lass uns doch anders mit umgehen. Die Geschichten, die jetzt passieren, also ich kann mich an viele Spaziergänge erinnern, auch jetzt noch vor ein paar Monaten. Also das, wenn der Hund halt so körperlich agiert und du musst halt körperlich dagegen halten im Sinne von, ne, also der zieht dich jetzt hier irgendwie quer über die Wiese. Manchmal kann man auch, ich habe es jetzt auch hier und da mal geschafft, mitzugehen und dann hat er irgendwann nochmal losgelassen. Und trotzdem muss ich ja gucken, ne, wir sind auf der Straße, zieht er jetzt vor ein Auto. Ich muss da ja körperlich reagieren, um ihn einfach nur zu halten. Und das löst ja bei mir auch was aus. Also rein hormonell, ne? Ich bin da ja selber so im Verteidigungsmodus, da schießt Adrenalin ein, da muss ich ja auch mal mit umgehen und nochmal schauen, wie ich da cool bleiben kann. Und das ist insofern, bei mir war das ganz abhängig von Tagesform, ne? Oder wenn der irgendwie auf einen Spaziergang, dann sind wir aus dem Auto ausgestiegen, dann sind schon zwei Rehe aufgesprungen und weggelaufen, da war es schon das erste Mal. Dann 3 Minuten später war es ein Fuchs und dann nochmal ein Reh. Also da gab es ja auch Spaziergänge, da kam der kaum noch runter. Und mittlerweile merke ich halt, also es ist einfach für mich ganz deutlich, es macht keinen Sinn, sozusagen dagegen zu gehen und irgendwie Hermann versuchen, körperlich irgendwie einzugrenzen, sondern eher so, ja, wir haben eine Situation, okay, das ist jetzt blöd gelaufen, da ist halt ein Wild aufgesprungen, da war nichts anders zu managen. Jetzt halt einfach, okay, ich muss kurz halten, er beruhigt sich nochmal, ne, wenn er dann nochmal in meine Richtung guckt, wird gemarkert, dann kommt halt die Notfallmedizin.
Eure Bananenbelohnung.
Genau,
ne?
Der Bananenquark. Ja, und das funktioniert fantastisch. Also es funktioniert viel, viel besser. Es hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie ist die Entfernung, wie ist die Geschwindigkeit des weglaufenden Wildes und so weiter. Und dann kann der aber jetzt auch, selbst bei Rehen, wenn die auf einem bestimmten Abstand stehen und jetzt Rehe, Gott sei Dank, oft nicht direkt weglaufen. Heute Morgen hatte ich wieder ganz verrückte Hasen gesehen, die, ja, Wahnsinn, wie schnell die sind und was sie sich einfallen lassen oder eben nicht drüber nachdenken, keine Ahnung. Dann kann, also bei Hermann, bei Rehen kann Hermann durchaus stehen bleiben und schaut sich die Rehe an. Ich mag er das, er kommt sich die Belohnung holen, guckt noch ein bisschen und irgendwann können wir gehen. Also enorm, wie gut das funktioniert. Und ich merke halt, wenn ich es schaffe, ruhig zu bleiben, immer ruhig zu bleiben, beruhigt er sich auch schneller. Ich glaube, der ist da schon sehr, sehr empfänglich dafür, was rundherum passiert, wie wir so drauf sind. Ja, und je besser ich das schaffe, desto besser klappt das. Ich weiß, dass ich das nicht immer gut schaffe. Ich würde tendenziell sagen, ich schaff's immer besser. Und das ist okay so. Also das ist okay für ihn, das ist okay für mich. Ja, ein wahnsinniger Unterschied zu vorher.
Ja, das ist für mich auch total spannend, das nochmal so zu hören. Unser Training liegt ja schon sehr lang zurück und wir haben zwar zwischendurch irgendwie E-Mail-Kontakt gehalten, aber so richtig umfangreiche Trainings-Updates waren das jetzt nicht, sondern das war dann irgendwie eher so süße Hermann-Fotos, weil ihr auch wisst, dass ich mich darüber freue. Deshalb total cool. Also erstmal schön, dass das gerade so ist und dass es solche Situationen gibt und du daraus auch so viel Kraft schöpfen kannst. Und ich würde gerne noch die Frage einwerfen, ob du etwas Konkretes benennen kannst, was dir geholfen hat, in diesen Situationen auch einen klareren Kopf zu behalten. Du hast es ja eben so beschrieben, dass einfach dein Körper dann, so hast du es nicht genannt, aber dieses Bild kam für mich so rüber, dass auch du ja dann unter Strom stehst, wenn eine Situation besonders intensiv wird und Hermann einfach auch körperlich dann vielleicht schon in der Leine hängt und sein Level total hoch geht. Und da ist ja eigentlich dann nicht mehr so viel mit klarem Denken. Also da übernimmt ja dann irgendwie eigentlich, du hast schon gesagt, die Hormone und ja, der Körper steht unter Strom. Wie kommst du da wieder in den denkenden Teil deines Gehirns? Hast du da irgendwie einen Tipp? Hm.
Ich versuche das schon zu splitten, ne? Also ich versuche schon, also ich rede jetzt von den guten Tagen. Das Wichtige ist, also die Grundlage für mich ist, Hermann macht das nicht gegen mich, gegen uns. Und
rufst du dir das dann aktiv in dem Moment in den Kopf? Also ist das so eine Art Mantra oder so, was du dann wieder?
Ja, vielleicht musst? Nicht weit davon weg. Also das ist, ich versuche immer wieder, also täglich das in den Kopf zu rufen. Also vom Prinzip her ist das ja schon so. Wir haben ja keinen. Ich habe ja vorhin gesagt, ne, wir hatten die zwei anderen Hunde und das, also mit Hermann ist das Leben definitiv ein anderes. Das ist überhaupt keine Frage. Also mein Flatty, der war mit auf der Arbeit. Ich habe eine Zeit lang im Hofsaalgarten gearbeitet als Trainer und dann saß der im Auto im Kofferraum in den Zeiten, wo ich gearbeitet habe. Da war noch eine Leine dran, da konnte er sich rein und raus bewegen. Ich wusste, wenn da Leute hingehen, der freut sich, der mit denen, ne, der hüpft selber noch mal rein oder legt sich außen hin und kaut was und so. Also da, ich glaube, das war das einzige Problem bei ihm, wenn irgendwie Kinder mit Brötchen vorbeigelaufen sind. Dann waren die vielleicht nachher das Brötchen los. Also das war super. Der war völlig unproblematisch. So, und das Leben mit Hermann ist natürlich schon hat sehr viel mit Management zu tun. Ne? Und es ist nicht unbedingt so, wie wir uns das, oder also deutlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne? Also auch allein schon so eine Geschichte, dass wir früher immer von zu Hause aus mit den Hunden losgegangen sind. Mit Hermann, und das finde ich sehr schade, also finde ich so ökologisch so schwierig. Das ist einfach so, dass wir jeden Spaziergang mit dem Auto machen, weil wir hier aus dem Ort rausfahren. Gefühlt würden wir es aus dem Ort nicht rausschaffen. Also im Ort sind dann zu viele Hunde, Katzen, was auch immer. Wir müssen an einem Bauernhof vorbei, da sitzen halt immer irgendwie 3, 4 Katzen vor der Haustür. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, um den Stress für ihn und für uns zu reduzieren, nee, wir fahren mit dem Auto raus und dann gehen wir halt auf Wegen, wo wir das alles gut sehen und so. Also ganz viel Management drumherum, der kommt höchst selten mal mit auf die Arbeit. Ne, auch da muss ich dann immer gucken, wenn ich den mitnehme von den Kollegen, die haben auch Hunde, ist da einer da, ist da keiner da, wie, ne, kriege ich den ins Büro, dass die Tür dann zu sein kann. Der ist total menschenbezogen, das macht ihm auch total Spaß und er wird gerne viel mit. Und wir haben halt auch wenig Möglichkeit irgendwie, dass jemand anderes mal nach ihm guckt, ne, weil wir natürlich nicht wollen, dass irgendwie, dass er anderen die Arme aus den Schultern reißt, so ungefähr. Das heißt, da sind schon viele Einschränkungen und auch hier nochmal zu sagen, Hermann macht das nicht extra, wir haben uns für ihn entschieden, wir machen das zu zweit, wir kriegen das hin und wir sind schon so weit gekommen. Und es ist, der ist halt einfach ein Herzchen, ne? Also der ist halt zu Hause einfach super, der ist wirklich zuckersüß. Das gibt uns viel Kraft. Ja, und einfach dieses Wissen, ich mit einer heftigen Reaktion meinerseits, wenn ich es nicht schaffe, mich da selber runterzufahren und locker zu bleiben, es nützt nichts, es wird schlimmer. Das hilft, An den schlechten Tagen ist es dann vielleicht eher so ein Mantra zu sagen, ah, jetzt ist das wieder passiert, oh, hier hoffentlich passiert vorne nichts mehr, nochmal aus den Gedanken auszusteigen und zu sagen, hey, das nützt mir alles nichts, ich weiß nicht, was jetzt noch kommen kann, es muss aber auch überhaupt nichts mehr kommen und ich weiß, wenn ich angespannt bin, mache ich es mir mit Hermann eher schwierig und das klappt halt dann einfach nochmal besser, ne? Viel Zeit zu nehmen, zu wissen, hey, ich gehe jetzt vor allen Dingen für Hermann raus und mit Hermann raus, anstatt, ja, ich will jetzt einen Spaziergang machen in meinem Tempo und der Hund muss mitlaufen und soll nicht so viel schnüffeln und jetzt regnet es doch und jetzt müssen wir doch schnell zurück zum Auto und das muss er doch verstecken und so. Macht alles keinen Sinn, ne? Irgendwie Stress erzeugt einfach mehr Stress. Das ist es, glaube ich.
Also kann man es eigentlich zusammenfassen als, du bist ein reflektionsfähiges Wesen, was vorher planen kann, was auch in dem Moment reflektieren kann, was auch nach einer Situation reflektieren und wieder neu planen kann. Und du bist dir dadurch auch dessen bewusst, dass Hermann das eben nicht ist, sondern dass er auf Auslöser so reagiert, wie er es gelernt hat und wie die Umwelt es ihm ermöglicht. Und ja, du nutzt irgendwie deine Reflexionsfähigkeit, um es für euch alle irgendwie angenehmer zu gestalten. Das finde ich sehr schön und das finde ich auch ein sehr schönes Gegenbild zu dem, was es ja auch gibt, nämlich, dass der Hund irgendwie ja sich eben mal zusammenreißen muss und dass er ein kleines manipulierendes Arschloch ist, was irgendwie sich immer neue Dummheiten überlegt und gerne die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Da mag ich eure Herangehensweise doch sehr gern. Das finde ich, hast du sehr schön beschrieben.
Und ich glaube, wichtig ist dafür auch noch, vielleicht einfach noch für die Leute, die so überlegen, oh, ja, und mit unserem Hund ist es doch so kompliziert und so schwierig und so anstrengend. Ja, bin ich total dabei. Also ich schaffe das nicht jeden Tag super. Ich reg mich manchmal auf. Es ist auch nicht lange her, dass ich ihn mir im wahrsten Sinne des Wortes zur Brust geholt habe, ne? Ihn irgendwie nach dem 5., 6. Ausraster morgens bei Scheißwetter und ich völlig mich einfach total hilflos gefühlt habe. Da sind die Gäule mit mir durchgegangen und dann habe ich ihn halt an mich rangeholt, ne? Und im Nachhinein ist direkt wieder bereut. Also ich bin da absolut nicht perfekt. Und ich strebe auch nicht Perfektion an, sondern ich versuche es, wie du sagst, so ein bisschen analytischer zu sehen und zu sagen, also mal abgesehen davon, dass es mir auch leid tut, wenn ich so ausraste, dass es mir selber auch nicht gut tut, ne? Ich gehe ja auf die 50 zu, ich muss ja auch auf meinen Blutdruck achten, so langsam und so weiter. Nee, also es wirkt sich tatsächlich für mich selber körperlich echt schlecht aus. Ich merke, dass Aufregung mir selber nicht gut tut. Also das hat jetzt auch mit dem Alter nichts zu tun, sondern ich will nicht aufgeregt sein. Ich habe keine Lust auf diese Adrenalin-Flashes, ne, wegen solchen Aufregungen. Und ja, und es bringt einfach nichts. Also ich merke, es bringt mich nicht voran. Wenn es mal passiert, dann passiert's halt. Und dann ist es so und dann ist es schade, jetzt daran festzuhalten und irgendwie zu meinen, mich irgendwie schuldig fühlen zu müssen und so, bringt mich da auch nicht weiter, ne? Sondern eher wirklich zu sagen, ja, heute Mittag gehen wir nochmal und ich kann mich doch da jetzt auch nochmal beruhigen. Das war jetzt doof. Jetzt muss ich noch mal schauen, gab es da vielleicht noch was ich vom Management her irgendwie besser machen kann? Oder dann ist es halt so, hier in dieser schönen Natur, Wahnsinn, was wir hier wild rumrum haben. Ja, jetzt haben wir halt leider einen Hund, der so auf das Wild reagiert. Das ist so, mal schauen, wie der nächste Spaziergang wird. Der kann schon wieder total super sein. Ne? Und sobald wir nach Hause kommen, das ist halt wirklich toll bei Hermann. Da gibt's, glaube ich, viele Leute, die auch zu Hause jetzt nicht so viel Entspannung haben. Also da kann Hermann sowas von gut runterfahren. Und dann, ja, hat er mich ja spätestens dann wieder. Dann ist es auch wieder gut.
Finde ich total cool, dass du das jetzt auch so transparent erzählst von den schlechten oder den Situationen, in denen du es dann vielleicht nicht schaffst, dich zurückzuhalten. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig für alle zu wissen. Es gab jetzt vor nicht allzu langer Zeit auch so in der bedürfnisorientierten Bubble, so auf Social Media und so auch die Diskussion, dass irgendwie die eine positiver sein will als die andere und dass man sich vielleicht auch gar nicht traut, ehrlich zu sagen, dass man ab und zu auch mal ungeduldig ist oder vielleicht auch mal unfair ist. Und ich finde es ganz wichtig, da transparent drüber zu sprechen, weil es sonst, glaube ich, unglaubwürdig ist, weil jede Person diese Situation aus dem Alltag kennt und dann anfängt irgendwie an sich selber zu zweifeln, ob das jetzt dann vielleicht bedeutet, dass man eben das bedürfnisorientierte Training nicht umsetzen kann, weil man ab und zu mal diese Momente hat. Aber ich finde, deine Erzählung hat sehr schön verdeutlicht, wie es eben trotzdem geht. Also wie das einfach tatsächlich irgendwie auch zusammengehört und wie die Arbeit mit dem Hund auch immer verbunden ist mit der Arbeit an sich selbst. Das, ja, finde ich, hat es sehr schön verdeutlicht. Ich würde vorschlagen, dass das eine gute Grundlage ist für den Themenschwenk hin zu dem Thema, was wir eigentlich haben wollten. Wir sind jetzt schon bei knapp 45 Minuten und schwenken jetzt mal zum eigentlichen Zielthema. Und zwar ist es so, dass wir E-Mail-Kontakt hatten und irgendwie dahin gekommen sind, dass es auf einmal völlig ausuferte in diese philosophischen, trainingsphilosophischen Gedanken und was das Training irgendwie mit einem selber macht, Persönlichkeitsentwicklung, psychologische Vorgänge. Und ich fand alles, was du mir geschrieben hast, total spannend. Und es gab einen Absatz in deiner sehr, 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 sehr langen E-Mail, der mich sehr angepiekst hat. Und zwar hast du da eine These in den Raum gestellt, die besagt, dass du dir vorstellen könntest, dass es Menschen gibt, bei denen die Probleme des Hundes einen wichtigen Zweck in ihrem eigenen Leben erfüllen. Und du hast es noch weiter ausgeführt, da kommen wir auch gleich noch dazu. Und ich will gleich mal vorweg quasi sagen, warum mich das so angepiekst hat. Und zwar kam mir gleich so ein Schuldzuweisungsgedanke. Wenn man die Vorstellung hat, dass der Mensch vielleicht in gewisser Weise irgendwas dazu beiträgt, dass das Problem des Hundes auch bestehen bleibt, dann kommen mir gleich so Gedanken von Leuten, die empfehlen, ja, du musst dich halt entspannen und wenn du entspannter wärst, dann wär's leichter und du hast irgendwie das und das falsch gemacht und diese Schuldzuweisungen, die mich persönlich sehr, sehr anpieksen, weil ich es sehr oft bei HundehalterInnen höre, die zu mir ins Training kommen, dass sie diese Schuldzuweisungen schon erlebt haben und die da sehr, sehr mit zu kämpfen haben. Und ich weiß, dass du das mit deiner These so nicht gemeint hast, aber da ja das Anpieksen bei mir nun mal stattgefunden hat, würde ich dich gerne noch mal fragen, wie du eigentlich auf diese These gekommen bist.
Also ich will mich da gar nicht jetzt, wie soll ich sagen, unbedingt festlegen. Also es ist eine These. Und so, du hast es jetzt nochmal in deine Worte gefasst. Es hat für mich so ein paar Aspekte. Es hat vielleicht auch so einen Aspekt von, dass der Hund, der zu dir ins Leben gekommen ist, genau zur richtigen Zeit zu dir ins Leben kommt. Und diese, also vielleicht auch diese, eine Aufgabe mit sich bringt, die du da erledigen kannst. Also das ist jetzt ein Aspekt. Ich sag mal, diese Geschichte jetzt mit unserem Ausflug auf die dunkle Seite, das war schon für was gut. Also vielleicht jetzt auch, um die andere Seite nochmal deutlicher zu sehen und es für uns nochmal deutlicher zu machen, wie wir hin wollten. Aber tatsächlich ist das auch so, dass das war vielleicht ein hoher Preis, also sowohl, also vielleicht auch finanziell, als auch was wir da an Beziehungen lange Zeit arg strapaziert hatten zu unserem Hund. Und trotzdem hat's mich halt auch zu bestimmten Punkten geführt. Also, ne, du hast vorhin jetzt auch gesagt, so Persönlichkeitsentwicklung. Bei mir ist Hypnose so ein Thema, auf was ich gekommen bin. Und das letztendlich hat das damals die Trainerin angestoßen, weil die auch so auf dem auf der Persönlichkeitsschiene gearbeitet hat und arbeiten wollte, was ich gar nicht verkehrt finde. Und es hat bei mir irgendwie so eine Tür aufgestoßen, wo immer noch mal weitere kamen und ich dann so meinen Weg in dieser Richtung gefunden habe. Und ich glaube, so hatte ich es vor allen Dingen auch so ein bisschen gemeint. Und das hat jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Job zu tun. Also manchmal verändern sich Dinge ja auch nicht, weil sie irgendeinen Sinn im Leben ergeben. Und mir geht's dabei überhaupt nicht um Schuldzuweisung, sondern eher um eine Offenheit, mir bestimmte Dinge anzuschauen. Also tatsächlich vielleicht auch zu sagen, so wie ich jetzt gerade mein Leben lebe und der Hund ist da mit dabei, ne? Also ja, ich muss gucken, wie ich das formuliere, oder ich meine, jeder kann da irgendwie eine Schuldzuweisung vielleicht auch raushören, der es möchte, so ist es halt nicht intendiert, aber einfach zu schauen, erfüllt diese Situation, die ich mit meinem Hund gerade habe, irgendeinen Sinn bei mir im Leben? Und wenn es auch so was Blödes ist, wie zu sagen, ja, ich habe es ja so schwer mit meinem Hund. Das ist jetzt so ein relativ dünnes Beispiel, ne? Also vielleicht fällt mir auch selber noch mal mehr ein oder vielleicht fällt dir auch noch ein gutes Beispiel ein. Das hat ja durchaus auch damit zu tun, also jetzt vielleicht mit meinem pädagogischen Hintergrund, der mich so in der Arbeitswelt begleitet, zu sagen, ne, wieso leben Kinder vielleicht gerade nicht in Familien, wieso funktioniert das nicht oder hat das auch nochmal einen Effekt in dieser Herkunftsfamilie, wo die Kinder gelebt haben? Ist das irgendwie ein Schritt auf dem Weg, weißt du? Ist gerade irgendwie eine Phase, die ich dann auch habe, auch als Hundehalter, gerade sehr wichtig, die ist total anstrengend, aber hat das irgendwie gerade einen Sinn, um mein Leben so zusammenzuhalten, oder ist es eben gerade die Stelle in meinem Leben, wo mir dadurch Dinge ja offenbar werden, ne? Wo ich Dinge dran verstehen kann, um dann zu sagen, ah, okay, jetzt kann ich auch was dran verändern. Weißt du, also sozusagen der Schritt. Also dieses Teil, wo man jetzt Schuld drin suchen könnte, wenn man das unbedingt wollte, dieser Schritt zu sagen, okay, diese blöde Situation brauche ich jetzt, um es zu verstehen, das wäre der positive Teil, oder halt drin zu verhaften und zu sagen, ja, irgendwie, das ist halt so, das ist doof, ich hänge da drin und ich sehe es eben noch nicht, ne? Und dann könnte man so sagen, wie, ja, die Leute geben mir ja ständig Schuld oder machen mir ja ständig irgendwie einen Eindruck, wie ich krieg's nicht hin, ich fühle mich scheiße und so. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich habe jetzt einen neuen Aspekt daran erkannt. Und zwar habe ich tatsächlich vorher an deiner These komplett nur rausgelesen, dass es um diese Aufrechterhaltung von Problemen geht. Und das hat mich, glaube ich, deshalb besonders angepiekst, weil ich ja den lieben langen Tag mit Menschen verbringe, die was verändern wollen, die eben zu mir ins Training kommen, weil sie erkannt haben, da ist was schwierig, ich will was verändern, die dann auch ganz viel Zeit und Energie investieren, um das zu verändern. Und das steht eben irgendwie dann sehr gegenüber diesem, dass man etwas tut, um das Problem aufrechtzuerhalten. Es schließt sich nicht aus. Ich glaube, es kann auch beides passieren. Aber ich sehe eben nun genau die Menschen, die da sehr, sehr fleißig sind und unbedingt was verändern wollen. Ich glaube, deshalb hat es mich so angepiekst. Jetzt habe ich den zweiten Teil noch rausgehört, dass es auch darum geht, dass eine schwierige Phase auch was Gutes mit sich bringen kann. Und das ist ganz interessant. Da ist so ein Teil davon, der mich auch sehr häufig beschäftigt. Und zwar, du hattest es vorhin nicht ganz so formuliert, aber so in die Richtung, man bekommt irgendwie den Hund, den man gerade braucht. Und das piekst mich auch wieder ein Stück weit an. Und sicherlich kann man auch das wieder unterteilen in, natürlich kann man immer was Positives mitnehmen. Und ich finde es aber ganz schwierig, es in diese Richtung toxische Positivität zu bringen, im Sinne von, ach, es ist ja immer für was gut und ich darf das Schlechte nicht sehen. Ich weiß, dass du es nicht so siehst, weil ich finde, eure Geschichte ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es parallel existieren kann. Du kannst sagen, eure Reise und euer Leben mit Hermann ist anstrengend, es zehrt an euren Nerven, es ist irgendwie immer mal wieder schwierig, es hat euch schon viel gekostet und es ist so ganz anders, als ihr es euch vorgestellt habt. Und es hat euch extrem bereichert. So. Und dass das parallel existieren kann, das sehe ich total. Gleichzeitig müssen wir eben aufpassen, bei diesem einfachen Statement, finde ich, darf man es nicht belassen. Zum Glück können wir uns im Podcast total verquatschen und müssen es auch bei diesem einfachen Statement nicht belassen. Aber ich lese das Statement hier und da, gerade bei Social Media, schon mal so einfach nur für sich. Man bekommt eben den Hund, den man braucht. Und das, finde ich, muss man total, ja, total reflektieren und auseinandernehmen und darf es nicht einfach so stehen lassen.
Das hat ja durchaus auch, je nachdem, wie man es hören will, auch so ein bisschen einen, also so einen abgefahrenen Klang, ne? Oder was Spirituelles oder wie auch immer, was man da jetzt hören will, ne? So im Sinne von, ich krieg im Leben immer das, was ich brauche, ne? Und vielleicht nicht das, was ich will. Also vielleicht auch um zu wachsen, ne? Ich finde das auch nicht schlimm, das so zu sehen. Also das darf man absolut so sehen. Wenn Leute sagen, das ist totaler Bullshit, hört sich für mich als totaler Quatsch an, ist das auch total okay. Und vielleicht verändert sich ja im Laufe des Lebens was und man kann es anders sehen. Und diese, nochmal zurück, ich hatte jetzt irgendwie nochmal überlegt, ob ich dann vielleicht irgendwie noch ein Beispiel mache oder konstruiere, ne? So mit diesem, dass Probleme aufrechterhalten werden. Nochmal, ich will da nicht irgendwie so verstanden werden, dass Dinge, die ich sage, jetzt genauso sind. Ich versuche Beispiele zu machen und mir irgendwie letztendlich auch so ein bisschen was aus den Fingern zu saugen. Ich glaube, total wichtig ist halt, in selbstverantwortlich sein Leben zu führen und sich die Dinge im eigenen Leben anzuschauen. Und vielleicht auch so ein bisschen wie im Hundetraining zu sagen, ich beobachte erstmal, ich gucke mir Sachen an. Und dann schaue ich mal, wie ich das irgendwie interpretiere und bewerte. Aber ich fange nicht mit der Interpretation an. Und das kann ja durchaus sein, dass ein Hund, dass ein in Anführungsstrichen schwieriger Hund bei einem Paar in einer Beziehung vielleicht dafür da ist, dass der Partner, die Partnerin bei mir bleibt, weil wir irgendwie als in der Partnerschaft so eine Geschichte leben wie: meine Partnerin ist nur deshalb bei mir, weil ich sie brauche. Ne? Und der Hund unterstützt das noch mehr, weil daran wird es nochmal sehr offenbar, wie ich den brauche oder wie ich meine Partnerin brauche. Also ne, das ist jetzt auch wieder völlig egal, welches Geschlecht da gemeint ist. Das kann jeder nur für seine Partnerschaft entscheiden. Ist da was dran? Ne? Leben wir so eine Partnerschaft, dass ich halt, wenn ich jetzt total selbstständig wäre und meinen Hund super manage und das läuft, dass ich dann halt dafür meine Partnerschaft verlieren würde. Aber dann ist ja schon die nächste Frage, wäre das was Schlechtes? Also ne, selbstständig durchs Leben zu gehen, also und dann ist wieder der Punkt zu sagen, ja, vielleicht habe ich dann den Hund, an dem ich wachsen kann und es wird im Leben schon das kommen, was kommen soll und es sich so entwickeln, wie es sich entwickeln darf, wenn ich das zulasse, ne? Wenn ich mir es einfach anschaue und wenn ich es zulasse. Und deshalb halt dieses Anschauen, verschiedene Facetten drauflegen, von verschiedenen Blickwinkeln schauen und dann sagen, ah, okay, wo könnte was dran sein? Könnte hier was dran sein? Und dann halt irgendwie Schlüsse ziehen und schauen, so, wie will ich denn weitermachen? Das ist ja total offen. Und da ist halt jeder in seiner eigenen Verantwortung gefragt, das anzugehen oder es halt nicht anzugehen, es vielleicht später anzugehen, es zuzulassen, dass es sich verändern darf, ne?
Ja, Selbstverantwortung finde ich ein total schönes Thema, weil es ja im besten Fall zu einer Selbstwirksamkeit führt, wenn ich nämlich sehe, was ich alles für Verantwortung habe und für Möglichkeiten habe, auch Dinge zu verändern und auf Dinge einzuwirken, dass ich dann ja da eben tatsächlich auch was verändern kann. Dazu, weil es gerade einfach, ich weiß, du bist nicht so auf Social Media unterwegs, aber es ist einfach gerade aktuell, es wird viel auch darüber gesprochen, oder das heißt viel, zum Glück kommt gerade hier und da das Thema auf, dass es auch Gründe geben kann, warum diese Selbstverantwortung vielleicht gar nicht so leicht zu übernehmen ist, auch wenn der Wunsch nach Selbstwirksamkeit durchaus da ist und dass es da Gründe für geben kann, die man als Mensch mit vielen verschiedenen Privilegien vielleicht gar nicht sehen kann. Zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die durch bestimmte Dinge eingeschränkt sind, wie psychische Erkrankungen, Menschen, die vielleicht kognitiv es gar nicht leisten können, so komplex diese Trainingsinhalte und Trainingsschritte zu erfassen und umzusetzen. Dass es Menschen gibt, die sich das finanziell auch einfach gar nicht leisten können, sich über einen längeren Zeitraum tatsächlich individuell betreuen zu lassen. Es gibt so viele Einschränkungen und ich gehöre nun irgendwie ausgerechnet zu einer sehr privilegierten Gruppe, weshalb ich da versuche, irgendwie mich weiterzubilden und zu verstehen, was es da alles für Einschränkungen geben kann, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass alle Menschen Zugang zu dieser Selbstwirksamkeit bekommen, bei mir jetzt eben, wenn es um Hundetraining geht. Ja, und dass man diese Verantwortung irgendwie nur voraussetzen kann, wenn die Menschen dann auch die Möglichkeiten haben. Das ist jetzt gar nicht unbedingt irgendwie eine Einschränkung zu dem, was du gesagt hast, sondern es ist einfach ein Thema, was für mich auch gerade aktuell ist. Und deshalb wollte ich das gern da nochmal mit einwerfen. Aber ich finde, dass du das eigentlich ganz gut verdeutlicht hast, was du meinst. Und mir kommt da auch der Gedanke, dass so ein ich sage jetzt einfach mal, Problemhund in Anführungsstrichen, ja irgendwie auch zur Identität dazugehören kann. Du merkst, ich mag das Wort Identität irgendwie. Und dass er deshalb auch, also so habe ich es vorher aus deiner E-Mail auch so ein bisschen heraus interpretiert, dass deshalb, wenn der Hund dann weniger Probleme hat, er trotzdem irgendwie immer noch dieses Label drauf hat, Problemhund, weil es irgendwie vielleicht auch hilft. Und ich habe tatsächlich, also weil es bei irgendetwas zu irgendeinem Zweck wichtig ist, und da habe ich tatsächlich ein persönliches Beispiel, vor nicht allzu langer Zeit habe ich festgestellt, dass ich Millie eigentlich immer mit ihren Schwierigkeiten vorstelle, sei es jetzt in Webinaren oder sei es draußen, wenn ich Menschen treffe. Wenn ich so gefragt werde, und wie alt ist sie so und was, keine Ahnung, ne, die üblichen Fragen irgendwie zu Hunden, dann erzähle ich immer zuerst, dass sie, ja, und sie kam ja schon mit den und den Problemen zu mir und das war ja alles so schwierig und ach, es ist auch heute noch schwierig, die muss wohl irgendwie traumatisiert sein und die hat auch alle Themen von Jagdverhalten über alle Begegnungsthemen und alles Mögliche. Und es ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich so dachte, hey, was wir schon alles geschafft haben, ich könnte sie doch eigentlich viel besser mit all den Dingen vorstellen, die sie gut kann, weil sie einfach so ein toller Hund ist. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das, was du sagst, das ziemlich auf den Kopf trifft, und meine Interpretation mit der Identität, dass es irgendwie für mich auch dazugehört, so, ja, ich bin ja Trainerin und ich habe ja so einen ganz schwierigen Hund, ne? Und das ist, glaube ich, auch für HundehalterInnen, die keine Trainerin sind, etwas, was irgendwie so ein Prädikat ist. So, ich habe einen schwierigen Hund. Viele sagen dann noch einen Tierschutzhund, das, ne, der ist irgendwie gerettet und das ist so ein Identitätsding. Und das kann ich sehr gut relaten, muss ich sagen. Das finde ich passt irgendwie ganz gut auch zu deiner These und zeigt auch, dass da auch ein Umdenken möglich ist. Und vielleicht aber für mich vorher kein Umdenken möglich war, weil ich bin erst vor, ich weiß jetzt gar nicht, ein paar Wochen, ein paar Monaten irgendwie drauf gekommen, dass ich das eigentlich nicht mehr möchte, dass ich sie nicht als Problemhund vorstellen möchte. Und vielleicht geht das jetzt, weil, ja, weiß ich nicht, weil sich irgendwas in meinem Leben verändert hat, dass ich das loslassen kann, dieses Label Problemhund.
Ja, und genau. Und das ist doch total schön so, dass es so ist. Ja, aus welchem Grund das jetzt so ist, keine Ahnung. Könntest du jetzt noch viel dran überlegen? Macht es einen Unterschied? Weiß ich nicht. Also du fühlst dich gerade wohl damit, dass du sagst, hey, mir ist es aufgefallen, ich hätte es gerne anders. Und damit hast du die Grundlage gelegt, es anders zu machen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, finde ich, zu sagen, wir haben jetzt heute einen Status quo oder in diesem Moment. Das heißt aber nicht, dass dieser Status quo morgen immer noch genauso ist. Ne? Es kann aber auch sein, dass es morgen noch genauso ist. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, interpretiere ich ja selbst. Also das muss ja nicht schlimm sein, sondern ich sage, es ist schlimm oder es ist nicht schlimm. Ich sage, ich habe einen Problemhund oder ich sage, ich habe keinen Problemhund. Und es darf sich immer verändern. Ne? Also das ist, glaube ich, so ganz zentral zu sagen, Dinge dürfen sich verändern und die dürfen sich auch zum Positiven verändern. Und es ist gut, wenn ich das mal merke, wo ich dann irgendwie vielleicht auch mal drin hänge über Monate oder, ne, oder sogar Jahre.
Du hast dich ja jetzt schon sehr umfassend mit dem Thema beschäftigt und das irgendwie schon durchreflektiert gefühlt. Jetzt gibt's aber sicherlich viele, die zuhören und das selber vielleicht noch gar nicht für sich erkannt haben, dass es für sie selber auch so sein könnte, dass die Probleme des Hundes irgendwie vielleicht zur Identität beitragen, dass einige Probleme unbewusst vielleicht aufrechterhalten werden, weil sie irgendeinen Zweck erfüllen, ohne jetzt hier Küchenpsychologie betreiben zu wollen. Was denkst du denn, wäre so ein erster Schritt, um das vielleicht zu erkennen, wenn man sich jetzt fragt? Also ich hatte mir überlegt, dass ich die Folge mit einem relativ reißerischen Titel überschreibe, nämlich machst du deinen Hund zum Problemhund? Und jetzt lesen das vielleicht Leute und denken sich, oh Gott, mache ich meinen Hund zum Problemhund? Ich weiß nicht. Und jetzt hängt eine Person, die gerade zuhört, vielleicht eben noch genau in diesem Modus fest. Und da liegt so eine Erkenntnis vor ihr, an der sie aber noch nicht dran ist. So wie diese Erkenntnis vor mir lag, dass ich Millie nicht mehr als Problemhund bezeichnen will. Was denkst du, wäre so ein Reflexionsschritt, mit dem man irgendwie einsteigen kann, um überhaupt erstmal auf die Metaebene zu kommen und das von oben betrachten zu können?
Eher spannende Frage. Wie kommt man auf eine Metaebene, ne? Indem man sich vielleicht auch entscheidet, zu sagen, ich will auf die Metaebene gehen, also einen Schritt zur Seite zu treten. Und wie macht man das jetzt im Alltag genau? Vielleicht gibt's so Fragen wie zu sagen, was wäre, wenn? Also ist mal so ein bisschen durchzudenken, so wie wäre mein Leben denn, wenn mein Hund ganz anders wäre? Also jetzt eben kein Problemhund, sondern ein ganz normaler Hund. Wie wird mein Leben denn dann aussehen? Wie würde ich durch den Tag laufen? Was würde sich dann verändern? Also so rein praktisch, ne? Was wird sich am Tagesablauf ändern? Wenn jetzt der Tagesablauf ständig ein anderer wäre, irgendwie, ne, würde es mir besser gehen? Was würde sich vielleicht im Groben noch ändern, wenn man jetzt denkt, so, oh, wochenlang wäre das jetzt anders, irgendwie Probleme wären plötzlich weg, die wären gelöst. Wie würde sich mein Leben verändern? Und dann einfach mal durchdenken, so, wie wird sich das vielleicht auf Partnerschaft, Familie, auf mein Umfeld auswirken, was würde da passieren? Und ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt, sich mal die Fragen zu stellen, das so ein bisschen durchzudenken, und man merkt dann, okay, ja, das würde einen riesen Unterschied machen, und dann vielleicht auch merken würde, aber da kommen vielleicht sogar Sachen raus, die jetzt nicht nur gut wären, dann halt könnte das ja ein Anhaltspunkt sein, zu sagen, hey, tue ich denn irgendwie was vielleicht daran, auch vielleicht unbewusst, bei diesen Problemen zu bleiben, damit sich im Leben jetzt doch nicht so viel verändert.
Du hattest vorhin schon mal das Thema Management angesprochen, und das könnte vielleicht auch ein entscheidender Punkt sein, dass Management ja ein essentieller Teil von Training ist, um Training auch überhaupt zu ermöglichen und um nicht immer wieder den Hund in Situationen zu bringen, die ihn überfordern. Und dann kann es ja aber auch passieren, dass man Management beibehält, obwohl der Hund vielleicht schon die nächste Stufe schaffen würde. Das kenne ich persönlich auch von mir. Und das wäre vielleicht auch so ein Ansatzpunkt, zu gucken, wo betreibe ich denn überall Management? Einfach vielleicht auch aus Gewohnheit, weil es einfach so ist, ich lade Leute halt, also das trifft jetzt nicht auf mich zu, aber ich lade Leute halt nicht zu mir ein, weil es irgendwie stressig ist, wenn die klingeln und dann reinkommen und dann ist irgendwie aufregend und so. Und vielleicht könnte ich das aber schon verändern. Und solche Sachen, also das würde ich jetzt für einen praktischen Ansatzpunkt halten, zu gucken, was nutzen wir an Management und inwiefern muss das eigentlich weiter aufrecht erhalten werden oder inwieweit erhalte ich es aus Gewohnheit aufrecht oder was ich auch gut kenne, ist, vielleicht halte ich es auch aus meinen eigenen Ängsten heraus aufrecht. Das ist nun ausgerechnet was mich betrifft. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt erzählt habe. Du bist ja nicht bei Social Media, aber Millie wurde letztes Jahr ziemlich schlimm gebissen. Und das war für mich ein sehr, sehr schlimmes Ereignis, was für sie, würde ich sagen, sich nicht so schlimm verankert hat wie für mich. Und da würde ich sagen, stehen auf jeden Fall meine eigenen Ängste im Vordergrund, wenn ich Management aufrechterhalte. Da bin ich gerade auch noch nicht bereit dafür, da intensiver ranzugehen. Und das ist irgendwie gerade okay. Ich bin mir dessen bewusst und arbeite daran, diese Bereitschaft wieder irgendwie zu erlangen. Aber das, denke ich, ist auch ein ganz gutes Beispiel, wo ich einfach Management aufrechterhalte. Gar nicht, weil mein Hund es braucht, sondern weil ich es vielleicht brauche.
Genau. Ich glaube, das ist einfach total gut, sich immer mal wieder versuchen, ein paar Minuten zu nehmen, so ein bisschen Abstand zu kriegen und zu schauen, so, ja, also ich glaube, das machst du ja in deinen Trainings sowieso ständig, ne? Irgendwie zu gucken, wie ist denn der Stand der Dinge, wie verändert sich das von Woche zu Woche oder im Zwei-Wochen-Rhythmus, je nachdem, wie du trainierst und so Wasserstandsmeldungen gerne hast, aber auch dann wirklich in der so in längeren Zeitabschnitten nochmal zu schauen und genauso auch diese ganze Situation so ein bisschen größer anzuschauen und offen sich selbst gegenüber zu sein, auch mal, da geht's ja gar nicht drum, sich selbst zu Schuld zuzuschreiben oder so, sondern wirklich einfach mal zu schauen, ja, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht habe ich da mehr Angst vor solchen Situationen als Millie. Okay, dann ist es so und dann macht's ja vielleicht auch Sinn, solche Situationen jetzt weiter eher zu managen und nicht da irgendwie mit zwei Füßen reinzuspringen. Wenn du noch nicht dafür bereit bist, ist es Millie vielleicht auch nicht, oder also es wird einfach in eurem Team so nicht funktionieren, ne? Aber das finde ich ein super super Gedanken, den du da hattest, dass man selber in Dingen hängen bleibt. Und ich dachte auch bei Hermann oft mal, wir haben Freunde, die mit ihrem Hund sehr sehr offen umgehen. Also offen wirklich so im Sinne von, der kann auch mal hierhin laufen und mal dahin laufen. Und der managt schon selber ganz viel. Ne? Das, da kann man jetzt davon halten, was man will, aber die Hündin, die haben, ist super. Und dann dachte ich auch, wie wäre denn das gewesen, wenn Hermann zu denen gekommen wäre? Und die hätten jetzt gar nicht von Anfang an so gestresst reagiert und so viel Angst gehabt, sondern gesagt, ah nee, das ist alles gut, der kriegt das schon hin. Vielleicht wird der jetzt heute ganz viel auf dem Acker durch die Gegend rennen mit anderen Hunden. Keine Ahnung. Und es ist halt, wie es ist, ne? Also er ist jetzt bei uns gelandet und es ist gut so, wie es ist.
Ja, also bei Hermanns Jagdverhalten würde ich da oder Jagdinteresse würde ich da jetzt wirklich mal reingrätschen und sagen, das halte ich für eine ganz schlechte Idee, Acker. Den Hund einfach mal machen zu lassen Acker. Und zu gucken. Genau, eingezäunter Acker bestimmt, aber genau. Ja, du hast gerade gesagt, mit beiden Füßen reinspringen. Ich musste nur gerade dran denken, dass ich heute Morgen tatsächlich mit beiden Füßen reingesprungen bin und Millie. Wir haben einen anderen Hund getroffen und haben uns dann, ich habe mich dann mit der Frau unterhalten, wir haben uns angenähert und dann, das passiert mir irgendwie so häufig, dass die dann sagen, ach, machen Sie doch einfach mal die Leine ab, so, und oh, ich find's so ultra anstrengend, wenn die Leute die Körpersprache ihres eigenen Hundes nicht lesen können, und ich habe mich dann aber doch belabern lassen und naja, es ging am Ende gut, aber gut im Sinne von, ich glaube, Millie hat was Gutes davon mitgenommen, aber ja, es kostet mich extrem viel, und die Reflexion der eigenen Ängste, finde ich, ermöglicht einem dann eben da auch bessere Entscheidungen für den Hund zu treffen. Und du hast gerade das Beispiel noch gebracht, wenn man im Training ist und regelmäßig eincheckt, das ist natürlich das perfekte Umfeld, sozusagen das perfekte Lernumfeld auch für den Menschen, regelmäßig reflektieren zu können. Also wenn man bei einer guten Trainerin ist, dann gehört das natürlich im Einzeltraining dazu, aber da sind wir wieder so ein bisschen bei den Barrieren und bei dem, okay, wie lange kann ich es mir leisten, auch mich betreuen zu lassen und so ein Einzeltraining in Anspruch zu nehmen. Und das ist irgendwie, ja, so eine Grundvoraussetzung dafür, aber klar, im Training sollte das Teil des Prozesses sein. Da wir schon ganz schön lange reden und ich finde, dass wir schon einige Dinge mit drin hatten, die schöne Beobachtungen waren, die schöne Gedankenanstöße waren und dann auch noch so praktische Ideen, wie man vielleicht mit der Selbstreflexion auch starten könnte, würde ich eigentlich am liebsten zum Ende kommen. Möchtest du mir noch mal reingrätschen, bevor ich dir die letzte Frage stelle?
Nee, alles gut.
Dann würde ich tatsächlich inhaltlich das so stehen lassen. Ich glaube, wie gesagt, da war sehr viel dabei. Ich bin total gespannt, wenn ich nachher die Folgenbeschreibung schreiben muss und irgendwie sagen muss, worüber wir gesprochen haben. Das kann lustig werden. Aber als erstes möchte ich gerne mit dir gemeinsam den Abschluss machen und eine neue Abschlussfrage stellen, die ich dir schon verraten habe. Diese Abschlussfrage lautet: Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Und du kannst die so beantworten, wie du sie interpretierst. Das ist auf nichts Bestimmtes bezogen. Und ich glaube, die Antwort kann auch wieder schöne Gedankenanstöße mit sich bringen.
Also ich habe vorhin schon so ein bisschen nachgedacht, du hast vorhin gesagt, so, ne, wir haben schon viele Themen gestreift oder auch schon, sind da schon sehr tief eingestiegen, und ich denke dann auch, wenn ich die Folge irgendwann mal hören sollte, dann fallen mir bestimmt wieder 1000 Sachen ein und finde wahrscheinlich unmöglich, was ich gesagt habe. Das ist wohl so, das gehört dazu, und deshalb will ich die Frage jetzt eher so beantworten, wie mir die Antwort spontan gekommen ist. Mal schauen, was ich in 2-3 Tagen darüber denke. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, es ist okay so, wie du es machst. Einfach deshalb, weil ich grundsätzlich total froh bin, ich lasse das grundsätzlich weg, weil ich total froh bin, wo wir jetzt mit Hermann stehen und das Teil des Weges war. Ich wüsste einfach nicht, wie der Weg anders gelaufen wäre. Es gibt Millionen Möglichkeiten, wie es sonst gelaufen wäre, mit anderen Entscheidungen. Der Weg hat uns jetzt hier hingeführt. Wir haben eine schöne Beziehung zu unserem Hund. Genau, es gibt Tage, da bin ich verliebter in ihn als andere. Und manchmal ist es draußen stressig, aber ich bin froh, wie wir hier gelandet sind. Die Erkenntnisse, die wir da auf dem Weg gesammelt haben mit ihm. Ja, und alles andere wäre so ein bisschen für mich eben wieder dieses Schuldding. Ah, ich hätte es anders machen sollen. Ich hätte es auch bestimmt anders machen können, aber es ist gut so, wie es gelaufen ist, und das ist in Ordnung so.
Sehr schön. Danke für das schöne Schlusswort. Wir verabschieden uns. Mach's gut.
Jo, danke, Tine. Mach's gut.
Ich hoffe, diese Folge hat dich auf die ein oder andere Art und Weise bereichert. Wenn ja, dann lass mir doch gerne eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und falls du an irgendeiner Stelle in der Folge vielleicht an eine Freundin oder eine Bekannte gedacht hast, die auch einen besonderen Hund hat, dann kannst du die Folge natürlich auch gern teilen. Weitere Anregungen, Themenwünsche, Fragen zum Training kannst du mir gern über Instagram unter fair.dogs zukommen lassen oder auch über das Kontaktformular auf meiner Website unter fairdogs.de. In alter Fairdogs-Tradition kannst du deinem Hund jetzt gern noch einen Keks geben, damit auch er meinen Podcast in guter Erinnerung behält. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.